Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Norwegen hat sich das teuerste und größte Museumsprojekt der nordischen Länder geleistet. Das neue Nationalmuseum für Kunst, Architektur und Design in Oslo. Entworfen von den deutschen Architekten Kleihus und Schuhwerk. Der Bau gilt als Meilenstein einer neuen Museumspolitik. Heute Vormittag ist das Museum offiziell eröffnet worden in Anwesenheit der Königsfamilie und des norwegischen Ministerpräsidenten. Das jubelnde Publikum bekam fürs Eröffnungswochenende 15.000 Gratis-Tickets. Unser Architektur- und Museumskritiker Nikolaus Bernau beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Projekt. Ja, hallo, guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Ist es gelungen?
Also, man kann zumindest mit Sicherheit davon ausgehen, dass die 15.000 Tickets nicht nur weg sind, sondern auch benutzt werden. Das hat die kürzliche Eröffnung, also so kürzlich ist sie aber vor einem halben Jahr, des Munch-Museums gezeigt. Das wurde auch regelrecht gestürmt. Also, das ist doch erstaunlich, wie ein Land mit einer derartigen jungen kunsthistorischen Vergangenheit, wenn man die Moderne anguckt, sich doch derartig wild begeistert in Museen reinschmeißt. Ist ja auch keineswegs der einzige Museumsneubau. Und man muss auch sagen, aus der Perspektive der Auftraggeber, also das ist in diesem Falle der norwegische Staat, und aus der Perspektive der Architekten hat sich das Projekt auf jeden Fall gelohnt und ist, glaube ich, auch gelungen aus dieser Perspektive. Also es wurde ja sehr viel Geld ausgegeben aus norwegischer Perspektive. 600 Millionen Euro hat das Projekt gekostet. Man kann das sofort mal ein bisschen relativieren. Das Museum ist nämlich etwa so groß wie das Berliner Humboldt-Forum mit 52.000 Quadratmetern. Und dann kommt man da auf einen Durchschnittskosten von etwa 12.000 Euro pro Quadratmeter. Und wenn man dann vergleicht, dass für das Berliner Museum der Moderne derzeitig 28.000 Euro pro Quadratmeter angesetzt werden, ist das norwegische Projekt aus deutscher Perspektive gar nicht mal so teuer. Und es ist eben wirklich ein Hingucker geworden, neben diesem riesigen Rathaus von Oslo und an dieser ganz lang gestreckten neuen Hafenfront, die Oslo ja sich in den letzten Jahren errichtet hat, und zeigt so richtig, der Staat will in die Kunst investieren.
Es gibt auf der Homepage des Museums ein Video von der heutigen Eröffnung mit dieser ganzen Kulisse. Man kann sich das da angucken. Dauert 2 Stunden. Ist wirklich beeindruckend, wenn man nicht hinfahren kann. Aber es gibt eben auch Kritik an diesem Bau, auch international, zum Beispiel im britischen Guardian, an der Größe, an der Monumentalität des Gebäudes, der Masse, der Härte, der Architektur. Viel Schiefer und Alabaster, schreibt die FAZ. Das wirke alles sehr abweisend und irgendwie nicht einladend.
Nicht einladend. Gut, ich meine, das Rathaus direkt daneben, das Osloer Rathaus, ist auch alles, aber es ist wirklich nicht einladend. Das ist ein gigantischer Ziegelklotz und neben denen ist jetzt eben sozusagen ein Marmor- und Gneisklotz gestellt worden. Wobei es kein Klotz ist, es ist sehr langgestreckt und relativ flach, aber es war eben doch notwendig, für dieses Gebäude ganz tief in den Granit reinzugehen, um die 52.000 Quadratmeter unterzubringen. Es wurde das gesamte Bahnhofsgelände des alten Westbahnhofs überbaut. Inzwischen gab es sogar Ideen, dass man den alten Westbahnhof selbst, in dem das Nobelzentrum untergebracht ist, ob man das nicht auch noch abräumt. Das hat sich Gott sei Dank erledigt. Dadurch hat das Gebäude so eine gewisse städtebauliche Proportion behalten. Das ist nämlich ein ganz niedliches, kleines Bahnhofsgebäude aus den, ich würde sagen, 1860er, 1870er Jahren, sowas in dem Dreh. Und dahinter, also hinter diesem Bahnhofsgebäude, wirken diese großen, sehr geschlossenen Wände doch immens monumental. Und das ist eben auch die Folge einer sehr zentralen Entscheidung, dass man gesagt hat, wir wollen ein Sockelgebäude haben, in dem kommen die musealen Nutzungen unter und dann gibt es obendrauf eine große Lichthalle, die nachts von innen angestrahlt wird und wirklich wie so ein Leuchtfeuer in die Stadt reinwirken soll. Das ist sehr, sehr eindrucksvoll, aber es ist auch für norwegische Verhältnisse wirklich ungewöhnlich pathetisch.
Wie ist es denn sonst drinnen?
Auch sehr monumental. Also es gibt wirklich sehr breite und sehr große Treppen. Es gibt sehr große Foyers, die aneinandergereiht sind. Und vor allen Dingen sehr interessant, dadurch, dass die Rhythmik des Gebäudes sehr spürbar wird. Also es gibt flach gestreckte, sehr lange, aber ziemlich niedrige Foyers. Dann gibt es schlanke Treppenhausschächte geradezu. Es gibt ganz breite Treppenhäuser, die man richtig hoch wandeln muss in dem Sinne. Da kann man gar nicht normal gehen. Und dann gibt es eben Garderoben, bei denen man sich fragt, mein Gott im Himmel, wie viele Leute sollen hier eigentlich kommen? Und das ist schon eine tolle Raumkomposition auch, die da entstanden ist. Aber es ist auch eine sehr, ich würde schon sagen, es ist eine sehr unnorwegische Architektur, weil es so pathetisch ist. Und Norwegen hat eigentlich die letzten 200 Jahre seiner Architekturgeschichte wirklich darauf geachtet, sehr bescheiden zu arbeiten und sehr zurückhaltend. Deswegen fällt ja dieses Rathaus in Oslo auch immer wieder so auf. Und deswegen fällt jetzt auch dieses Nationalmuseum so auf.
Und die Kunst, wie wird die präsentiert? Wie wird sie gehängt, gestellt?
Ich denke, das ist auf lange Frist vielleicht das Spannendste, weil in Norwegen etwas versucht wurde, was in Ansätzen im Centre Pompidou schon probiert wurde, was in allen amerikanischen Museen ganz normal ist, was in deutschen Museen aber immer noch sehr ungewöhnlich ist, dass man nämlich die große Chronologie probiert und alle Epochen und alle Gattungen durcheinander mischt. Das ist ganz eindrucksvoll zum Beispiel in dem Saal für die mittelalterliche Kunst geworden, wo nicht nur originale mittelalterliche Altäre und mittelalterliche Wandgemälde zu sehen sind, sondern unter anderem auch Gipsabgüsse aus den großen Restaurierungs- und Wiederaufbauphasen des Doms von Trondheim im 19. Jahrhundert. Das ist so ein großes Nationalprojekt gewesen. Das heißt, man hat dort etwas ausgestellt, was in deutschen Museen beispielsweise, wenn überhaupt in einem Sonderraum zu sehen ist, nämlich Gipsabgüsse. Dort wird das, um das Geschichtsbild vollständig zu machen, eben zusammen mit der originalen Kunst gezeigt. Das Zweite ist, dass eine ganz wichtige Entscheidung gewesen, alle Ausstellungssäle sind mit Kunstlicht versehen. Das ist sehr, sehr umstritten, weil man nicht nur aus energetischen Gründen heute sagt, das ist eigentlich nicht mehr adäquat, sondern die Kunst selbst braucht auch Naturlicht, um sich wandeln zu können. Und Kunstlicht ist halt die totale Diktatur über die Wirkung des Kunstwerks. Und der Vorwand, den man in Norwegen gebracht hat, das wäre aus restauratorischen Gründen nötig, das hat sich wirklich erledigt. Also die Glastechnik ist so wahnsinnig hochentwickelt. Das hätte man nicht machen müssen. Aber dadurch wirkt das Museum erstens sehr, sehr homogen. Man wandelt da so ein bisschen durch das ganze Museum durch, bis man dann zu diesem Munksaal kommt, der natürlich im Zentrum steht und riesig hoch ist. Und man fragt sich so ein bisschen, hallo, 500 Meter weiter ist noch ein Munk-Museum. Warum macht ihr jetzt nochmal den Auftritt? Weil es unterschiedliche Museen sind. Das Munk-Museum gehört der Stadt und das Nationalmuseum dem Staat.
Ja, ja. Das ist ja nicht das erste Kulturbauprojekt, mit dem Oslo jetzt in jüngster Zeit Aufsehen erregt hat. Es gibt noch andere private Museen, die neue Stadtbibliothek, die Pläne für den Umbau des Wikinger-Schiffmuseums. Das wird einige Jahre geschlossen sein. Und jetzt eben dieses Nationalmuseum. Was zeigt dieser enorme Aufwand für die Kultur in Oslo?
Also das eine ist mit Sicherheit, dass man in Norwegen seit den Anschlägen auch von vor einigen Jahren ganz neu darüber nachdenkt, was ist Norwegen eigentlich? Wie soll dieses Land sich selbst repräsentieren? Da war das Projekt des Nationalmuseums schon in der Bahn. Ja, also das hat jetzt damit direkt nichts zu tun, aber die Ausstellungsmethodik hat viel damit zu tun. Deswegen ist dort zum Beispiel die Kunst der Sami ganz breit vertreten, gleich in der großen Eingangshalle. Also einer nationalen Minderheit, die man aber eben jetzt auch wirklich braucht, um zu sagen, es gibt nicht den Norweger, sondern es gibt ganz viele Norwegen. Das ist auch eine zentrale Botschaft in dem Museum selbst, auch in den Ausstellungen über die Kunst des 19. Jahrhunderts, wo Frauen zum Beispiel eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen, die in Norwegen ja keine Akademie hatten und deswegen wirklich sehr frei arbeiten konnten. Das Zweite ist, es spielt zweifellos die innerskandinavische Konkurrenz eine ganz große Rolle. Schweden hat sich was gebaut, Finnland hat sich was gebaut, Kopenhagen hat sich was gebaut. Da kann Norwegen nicht einfach so zurückstecken. Norwegen ist irrwitzig reich, was man unter anderem daran sehen kann, dass für keine der Sammlungen, die dort im Nationalmuseum untergekommen sind, die historischen Gebäude irgendeine Nachnutzung haben. Das sind tolle Museumsgebäude aus dem 19. Jahrhundert. Die stehen leer. Und man denkt sich, ja, irgendwann werden wir schon irgendeine Form von Nutzung dafür finden. Das ist jetzt aus einer mitteleuropäischen Sicht zumindest mal überraschend. Aber Norwegen ist einfach sehr, sehr reich. Und sie sagen, nee, wir brauchen dieses Museum für die Konkurrenz. Wir brauchen es aber vor allem, um klarzumachen, Bildung ist das zentrale Ziel der Zukunft. Und Museumspolitik in Norwegen ist, da unterscheidet es sich sehr von Deutschland, ist Bildungspolitik, ist Gesellschaftspolitik. Und dafür ist dieses Museum gebaut.
Zu groß oder gerade groß genug, das neue Nationalmuseum in Oslo. Heute ist es eröffnet worden. Ja, und ruft nach einer Städtereise. Nikolaus Bernau, Dankeschön.
War eine Freude.